und ich werde alles tun, Sie nicht zu enttäuschen. Möchte aber vorausschicken, dass ich mich vorwiegend auf neuere Entwicklungen beschränken möchte und auf die State-of-the-Art-Therapien, falls gewünscht, in der Fragerunde gerne zurückkommen möchte. Kurz möchte ich jetzt den Bogen spannen zum Gesamtkonzept. Wir haben vorher gehört, die Demenzen sind im Zunehmen, mehr und mehr Personen werden das erleben. Da muss man sagen, der Kopfschmerz ist eine Erkrankung, der Menschen vorwiegend in jenen Alter betrifft, wo man am meisten produktiv ist. Hier sind Frauen ungefähr doppelt so häufig betroffen als Männer. Das sind jetzt Daten aus der Allgemeinbevölkerung, wo man sieht, dass fast jeder irgendwann einmal einen Spannungskopfschmerz hat. Bei der Migräne ist die Prävalenz in der allgemeinen Bevölkerung bei etwa 15%. Chronische Kopfschmerzen haben immerhin 4% und einen Kopfschmerz bei Medikamentenübergebrauch 2%. Das sind Daten, die über die Weltbevölkerung, sofern verfügbar, relativ konstant sind. In Österreich und auch in der Schweiz bei etwa gleicher Einwohnerzahl wären 320.000 Personen, also für unsere Verhältnisse eine Großstadt, mit chronischen Kopfschmerzen sozusagen betroffen. Natürlich sind chronische Kopfschmerzen in spezialisierten Zentren, wie auch in unserer Kopfschmerzambulanz, überrepräsentiert. Hier sehen wir bis zu 2/3 aller Patienten, die an einem chronischen Kopfschmerz leiden. Nun, jetzt zu den versprochenen Neuigkeiten. Ich werde sprechen über funktionelle und strukturelle Bildgebung, über Neues aus der Pathophysiologie und schließlich auf Therapieansätze aktuelles auf der Pipeline zu sprechen kommen. Nun, zunächst das Verständnis der Migräne scheint ganz wesentlich, sowohl was die Therapie betrifft, als auch eben das Akzeptieren, das Verstehen unserer Patienten. Die Migräne, auf die ich mich vorwiegend konzentrieren möchte, ist eine Erkrankung, welche in zyklischen Phasen abläuft. Also man spricht mehr und mehr von diesem sogenannten Migraine Cycle. Ich erlaube mir hier den Begriff interiktal zu verwenden, obwohl unser geschätzter Vorsitzender Epileptologe ist, wie die meisten von Ihnen wissen. Es wird auch in der Kopfschmerzliteratur gebraucht und ich erlaube mir, das jetzt hier einfach so zu tun. Damit meint man die Phase, wo der Patient keine Migräneattacke hat, auch keine Vorsymptome. Aber es gibt auch in diesen Phasen der Symptomfreiheit gibt es gewisse neurophysiologische Unterschiede. Vorwiegend ist es die Habituation. Das ist ein Paradigma, wo man jemand zum Beispiel Lichtblitzen aussetzt oder Reizen und es kommt dann zu einer verminderten Gewöhnung an diese Reize. Die Habituation hat man da zum Beispiel mit SSEPs, mit evozierten Potenzialen gemessen oder eben beispielsweise mit visuell evozierten Potenzialen. Das ist die Gruppe von Schauschönen, die sich da seit Jahrzehnten damit beschäftigt. Und da sieht man eben, dass über den Migraine Cycle, wenn man so möchte, es zu Veränderungen in dieser Habituationsbereitschaft besteht, aber dieses Fehlen der Habituation ist ein relativ konstantes Muster. Jetzt möchte ich kurz den Kopfschmerzpapst zitieren, das ist der Professor Goldsby vom King's College. Der hat gesagt, wenn irgendwo das Telefon läutet und mehrere Personen könnten abheben, haben aber keine Zeit dafür und einer hält das nicht aus und hebt ab, this one will have a migraine. Und der sagt, die können nicht habituieren. Und das ist vielleicht etwas, was Sie von sich selber kennen oder was man von Migränepatienten kennt, dieses Habituationsdefizit. Nun, dann gibt es diese Prodromalphase. Man hat sich in den letzten Jahren eigentlich vermehrt darauf konzentriert auch. Das ist eine Phase, wo die Personen eine Müdigkeit haben, Stimmungsschwankungen haben, mitunter Gähnen, Heißhunger haben, bereits Nackenschmerzen haben und bereits eine Übelkeit verspürt haben. Tatsächlich ist diese Prodromalphase insofern sehr interessant, weil viele dieser genannten Symptome teilweise als Triggerfaktoren erlebt werden. Sie sagen zum Beispiel, ja, der Hunger löst eine Migräneattacke aus. Ja, ich war so müde, das löst eine Migräneattacke auf. In Wirklichkeit haben das Daten gezeigt, unter anderem aus auch aus Wien, von Professor Wöber, die Pamina-Gruppe, dass viele dieser Triggerfaktoren in Wirklichkeit Prodromalsymptome sind. Das heißt, die Müdigkeit ist ein Vorsymptom der Migräne und nicht eigentlich per se der Auslöser. Genauso ist es mit den Nackenschmerzen. Die Personen haben den Eindruck, ja, der Kopfschmerz kommt ja da vom Nacken. In Wirklichkeit alle Kriterien für eine Migräne dann im Verlauf wunderbar erfüllt. fälschlicherweise oft als zervikogener Kopfschmerz interpretiert, aber es ist eine Migräne, die als Frühsymptom eben einen Nackenschmerz hat. Dann gibt es eben diese Aura-Phase, wo eben bestimmte Migräne-Ausfälle sein können, die aber nur bei etwa einem Drittel oder weniger auftritt, die definitionsgemäß weniger als eine Stunde anhalten soll. Wenn mehrere Symptome sukzessiv sind, darf das einzelne Symptom nicht länger als 60 Minuten sein. Dann eben die Phase mit Übelkeit und Kopfschmerzphase, Sinnesüberempfindlichkeit, Lichtlärmempfindlichkeit und, obwohl nicht in den Kriterien drinnen, Geruchsüberempfindlichkeit. Das ist sehr, sehr sensitiv und auch spezifisch. Danach die Erholungsphase. Nun, diesen Ablauf könnte man zusammenfassend darstellen, dass da eben Veränderungen im Kortex wohl sein müssen, dass Veränderungen in subkortikalen Strukturen sein müssen, im Hypothalamus, im periaqueduktalen Grau, und dass es Veränderungen im sogenannten trigeminovaskulären Komplex geben muss, der ja für die Schmerzverarbeitung im Kopf verantwortlich ist. Das ist jetzt, wenn wir in einem historischen Raum sind, ein historisches Slide, wo man schon seit längerer Zeit eben diese Vielfalt oder diese Reichhaltigkeit der Migränephänomene zeitlich zusammengefasst hat, mit Fokus unter anderem auf diese Prodromalphase. Nun, das ist jetzt eine Arbeit, die Aufsehen erregt hat in der Kopfschmerzwelt. Das ist die Arbeit von Professor May aus Hamburg. Da hat sich eine Person mit Migräne bereit erklärt, sich täglich in einen MRT-Scanner zu legen, ohne die Migräneattacken zu behandeln. Es wurde ihr eine Therapie angeboten, die hat sie aber abgelehnt. Und diese Gruppe um Anne May, die hat ein sehr interessantes Stimulationsparadigma entwickelt. Die haben eine Trigeminus-Stimulation mit NH3, eine Duftstimulation und eben eine visuelle Stimulation. Und da hat man gesehen, dass das im zeitlichen Verlauf zu einer Zunahme der Empfindlichkeit kommt. Das heißt, das, was wir mit Migraine Cycle meinen, das können wir da sozusagen neurophysiologisch nachprüfen. Und der nächste Schritt war, es hat ein FMRT-Korrelat dafür gegeben. In dieser präiktalen Phase hat man eine vermehrte Aktivierung im Hypothalamus und im visuellen Kortex gesehen. Das sieht man hier. Und eine vermehrte Verbindung, also eine vermehrte Korrelation, eben da mit dem spinalen Trigeminuskern. Das ist eine ganz eine beachtliche Leistung, wer von Ihnen MRT schon einmal versucht hat zu analysieren, das so hinzubringen, dass das für den Hirnstamm aussagekräftig wird. Dann iktual sieht man eine vermehrte Aktivierung in der Brücke und eine vermehrte Verbindung eben dieses Hypothalamus mit dem dorsolateralen Pons. Und dann kommt eben die Erholungsphase. Also ganz eine interessante Studie, die gezeigt hat, dass eben der Hypothalamus eine sehr, sehr große Rolle spielt in der Prodromalphase und eben diese Verbindungen mit den Hirnstammkernen. Diese Arbeit ist auch repliziert worden, beziehungsweise es gibt seither einige Arbeiten, die auch eine Aktivierung des Hypothalamus und des periaqueduktalen Grau zeigen konnten in der Frühphase, in diesem Fall mit Arterial Spin Labeling, das ist ein MR-Perfusionsmesser aus dem King's College. Nun, die Hirnstammregionen haben auch bei der Migräne-Chronifizierung eine sehr, sehr große Rolle. Hier kommt wahrscheinlich diesem periaqueduktalen Grau eine sehr große Bedeutung zu. Das Areal kennen wir eigentlich schon sehr, sehr lange. Das wurde nämlich vor langer, langer Zeit, wurden hier Elektroden implantiert, um Schmerzen zu hemmen. Das hat auch funktioniert, löst allerdings bei einem Teil der Probanden oder Patienten einen heftigen Kopfschmerz aus, weshalb das als Areal erkannt wurde, das für die Migräne eine Rolle spielt. Es ist wahrscheinlich nicht ein Migränegenerator per se, sondern es ist ein wesentlicher Modulator, ein Einflussfaktor. Nun, diese Vermehrung der Zunahme der grauen Substanz ließe sich eventuell auch diagnostisch nutzen, indem man das zum Beispiel mit seiner Receiver-Operator-Kurve plottet und dann eben aus einem Normalkollektiv Patienten mit einem Kopfschmerz bei Medikamentenübergebrauch herausfinden könnte. Das ist vielleicht etwas Zukunftsmusik noch, aber die Bildgebung geht in diese Richtung, dass es automatische Klassifikationsmaschinen geben wird und die werden in der Radiologie kommen oder sind zum Teil schon angekommen und werden uns wahrscheinlich in Zukunft helfen, die Diagnosen zu unterstützen. Natürlich ist der Kopfschmerz noch eine klinische Diagnose. Wir haben Diagnosekriterien, wir setzen uns mit dem Patienten zusammen, mit den Angehörigen und wir machen Anamnese. Aber in Zukunft werden uns die lernenden Maschinen helfen, die Diagnosen zu sichern und das Therapiemonitoring zu betreiben. Nun zum Schmerz bei Migräne. Eine wichtige Rolle spielt dieser trigeminovaskuläre Komplex. Der setzt sich eben zusammen aus den Gefäßen, die innerviert werden von diesen trigeminalen Neuronen. Die schalten hier um im ersten sensorischen Neuron. Dann im kaudalen Trigeminuskern, das ist so wie das Hinterhorn im Rückenmark, muss man sich vorstellen, sozusagen das Hirnstamm, Pendant, und dann gibt es eben eine Projektion zum Thalamus. In diesen Regionen kommt dieses Calcitonin-Gene-Related Peptide vor, über das werden Sie noch mehr hören, auch andere Neuropeptide wie die Substanz P. Und dieses CGRP kommt auch in diesen Trigeminuskern vor und im Spinalganglion bzw. im trigeminalen Ganglion. Zu den Schmerzcharakteristika bei Migräne. Die Schmerzen sind pulsierend. Das ist nach der klassischen Auffassung, ist das das Pulsieren der Arterien, das die Patienten spüren. Und so wurde das auch lange verkauft. Patienten berichten sehr oft eine Überempfindlichkeit gegen Kopfbewegungen. Das ist auch in den Diagnosekriterien drinnen. Die können sich nicht bücken, die können den Kopf nicht drehen, weil das eben so weh tut. Man denkt sich das so, dass das Ausdruck der Sensitivierung ist, der Meningen und der Gefäße, die eben schmerzempfindlich sind. Und schließlich ist zu erklären das Phänomen der Allodynie, das haben Sie wahrscheinlich schon gehört. Es gibt, ich finde es immer am eindrucksvollsten, wenn Ihnen eine Patientin oder ein Patient spontan, ohne dass Sie irgendetwas suggeriert haben, nur dadurch, dass Sie die Möglichkeit geben, dem Patienten sich sozusagen mitzuteilen, Ihnen etwas erzählt. Und das passiert manchmal mit der Allodynie. Die Patientin erzählt, sie kann während der Attacke sich nicht kämmen, sie kann es nicht ertragen, ein Kopftuch aufzusetzen oder eine Mütze. Und das ist dann eben eine Allodynie, das ist auch Ausdruck dieser Sensitivierung. Nun möchte man sich damit auseinandersetzen, was tut eigentlich beim Kopfschmerz weh? Das Gehirn selbst ist nicht schmerzempfindlich. Schmerzempfindlich ist die Pia, die Arachnoidea, die Dura, die großen Arterien und die Sinus, also vorwiegend Gefäße und Hirnhäute. Interessanterweise konnte man diese Phänomene, die ich Ihnen jetzt genannt habe, eben dieser klopfende Schmerz, den man auf eine, das Fühlen des Pulsierens zurückführt, konnte man eben eine Sensitivierung im trigeminalen Ganglion mit FMRD nachweisen. Das ist die Gruppe von Rami Burstein in Harvard. Und das Phänomen dieser kutanen Allodynie im Kopfbereich, das konnte man sozusagen erklären durch eine Sensitivierung des zweiten sensorischen Neurons im Bereich des spinalen Trigeminuskerns. Und es gibt noch ein weiteres Phänomen, und zwar das ist die extrazephale Allodynie. Das werden Sie, wenn Sie viele Kopfschmerzpatienten sehen und ihnen genau zuhören, werden Sie das auch manchmal erleben, dass sie sagen, ja, während der Kopfschmerzphase tut mir auch die Schulter weh oder sogar tut mir das Bein weh. Das ist auch beim Clusterkopfschmerz selten der Fall, dass es da so eine migränöse oder eine Clusterkopfschmerz assoziierte Korpalgie sogar gibt. Und die ist eben assoziiert mit einer Sensitivierung im Bereich des dritten sensorischen Neurons im Bereich des Thalamus. Nun, dieses Phänomen des pulsierenden Kopfschmerzes, das wurde in letzter Zeit anders interpretiert. Man hat nämlich ursprünglich gedacht, das ist eine ganz historische Betrachtungsweise, dass die Migräne immer mit einer Vasodilatation einhergeht. Das geht noch auf Wolf zurück in den 60er Jahren und dass ein Migränetherapeutikum automatisch vasokonstriktiv sein müsse. Das waren dann eben die Ergotamine, das waren die ersten migränewirksamen Substanzen, von denen man dachte, dass die mehr oder weniger spezifisch sind. Und dann die Triptane, die waren vasokonstriktiv. Und dieses Paradigma ist gefallen. Während der Migräneattacke muss nicht eine Vasokonstriktion auftreten, wie man mit MRT zeigen konnte, mit MR-Angiografie, das ist auch mehrfach reproduziert worden. Es kann zwar diese Vasodilatation vorkommen, aber die ist keine Conditio sine qua non. Daher müssen auch Migränemittel nicht vasokonstriktiv sein. Ein anderes Paradigma, das man eigentlich als gegeben hingenommen hat, dass quasi die Patienten das Pulsieren der Herzfrequenz spüren, das ist auch widerlegt worden. Man hat untersucht, mit welcher Frequenz eigentlich der Schmerz pulsiert und hat gefunden, das korreliert nicht mit der Herzfrequenz, sondern mit der Power im High-Density-EEG. Das muss sicher noch weiter unterstützt werden, aber das ist etwas sehr, sehr Spannendes. Das ist uns auf eine Aussage, jetzt komme ich nochmal auf den Kopfschmerzpapst zurück, Peter Goldsby aus London, der hat gesagt, Migraine is a brain disease, also Erkrankung des Gehirns, keine Gefäßerkrankung. Nun, jetzt wie versprochen ein kurzer Exkurs zu diesem Calcitonin-Gene-Related Peptide. Es gibt Personen, das fasziniert mich extrem, die beschäftigen sich jahrzehntelang mit einem Peptid. Und einer davon ist Lars Edwinson. Lars Edwinson ist jetzt Präsident der Internationalen Kopfschmerzgesellschaft. Damals war er noch in Schweden, in Trelleborg, hat sich mit diesem Peptid beschäftigt und hat herausgefunden, dass dieses Peptid in der Lage ist, Migräneattacken zu triggern und auch, dass es während der Migräneattacken vermehrt ausgeschüttet wird, auch während Cluster-Kopfschmerz-Attacken. Wenn man einen gesunden diese Migräne, dieses Mittel oder dieses Peptid infundiert, kann es auch zu Kopfschmerzen kommen, aber nicht zu Migräne-typischen. Hingegen bei Patienten, die eine Migräne haben, werden in den meisten Fällen Migräne-Schmerzen getriggert. Und jetzt war es naheliegend, da einen Antagonisten zu erfinden. Und das war eben das Telcheckerband. Das hat funktioniert als IV-Substanz, wurde auch mehrfach bestätigt in randomisierten Studien. Allerdings hat leider bei einer Studie, wo man das prophylaktisch gegeben hat, ist es zu einem Anstieg der Leberwerte gekommen. Und die Substanzklasse, dachte man, ist weitestgehend aus den klinischen Programmen herausgenommen worden, eben aufgrund einer befürchteten Lebertoxizität. Nun haben sich diese CGRB-Antagonisten weiterentwickelt. Es gibt eben diese Antagonisten, die sich sozusagen gegen den Rezeptor richten, das wäre eben das Olcheckerband, das habe ich gerade berichtet, dann das Telcheckerband, die beiden sind leider ausgeschieden, und das Uproche-Band, das wird noch studiert, derzeit in Phase 3, bis jetzt keine Lebertoxizität, das wäre ein Medikament zur Akutbehandlung, und dann eben die monoklonalen Antikörper, wobei das Erenumab, da haben wir auch bei Studien mitgemacht, richtet sich gegen den Rezeptor und die anderen richten sich gegen das Peptid. Ich zeige nur kurz, um ungefähr Ihnen eine Idee zu geben, wo wir derzeit sind. Es gibt eben diese vier monoklonalen Antikörper gegen das CGRB. Es gibt von vier Firmen Phase 3 Studien und insgesamt wurden etwa 10.000 Patienten bis jetzt eingeschlossen. Und bis jetzt gibt es keinen Hinweis darauf, dass das vaskuläre Nebenwirkungen haben könnte. Das ist jetzt nur ein Beispiel aus einer Studie mit Fremanezumab, wo jetzt die Nebenwirkungen aufgelistet sind, die sehr günstig sind, beziehungsweise ähnlich wie bei Placebo. Also bis jetzt keine signifikanten Unterschiede zur Placebo-Gruppe hinsichtlich der Nebenwirkungen, allerdings gute Wirksamkeit. Ein nächster Hoffnungsträger, diesmal auch zur Akuttherapie, wäre das Lasmiditan. Das ist ein Agonist an den 5-HT1F-Rezeptoren. Sie mögen sich erinnern, die Triptane, die in den 90ern entwickelt wurden und die heutzutage die Standardtherapie eigentlich darstellen für den akuten Kopfschmerzanfall, die wirken gegen 5-HT1B und D und die sind vasokonstriktiv, was ihren Einsatz bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit limitiert oder eigentlich verunmöglicht. Und dieses 5-HT1F Agonist, das ist eben eine Substanz, die nicht vasokonstriktiv ist und die daher theoretisch auch bei Patienten mit vaskulären Erkrankungen eingesetzt werden könnte. Hier eine Phase-2-Studie, die eigentlich eine gute Wirksamkeit gezeigt hat. Es dürfte aber so sein, dass das Medikament lipophil ist und ins ZNS eindringt und dann eben Somnolenz hervorrufen kann. Nun, ein bisschen möchte ich auf die Historie zurückkommen, das elektrotherapeutische Behandlungszimmer im Krankenhaus Linz. das Krankensitzing wurde umbenannt, damals sehr fortschrittlich, dass sich die Universität davor fürchten musste. Das ist ein Foto, das ich aufgenommen habe im Technischen Museum. Nun, heutzutage sieht die Neurostimulation bei der Migräne so aus. Das ist die externe Trigeminusstimulation, da kann man sich ein Gerät kaufen und auf die Stirne aufkleben. Das wirkt migräneprophylaktisch, man kann es auch zur Attackentherapie einsetzen. Man muss sagen, Evidenz gibt es eigentlich zur Prophylaxe, da gibt es nur eine Studie mit limitierter Fallzahl, aber es sind keine schwerwiegenden Nebenwirkungen. Die Vagusnervstimulation kommt aus der Psychiatrie und aus der Epileptologie, wird studiert beim Clusterkopfschmerz und bei der Migräne. Da zeige ich Ihnen noch näher dann zwei Geräte. Dann sehr interessant und eigentlich muss man sagen, von diesen nicht-invasiven Stimulationsverfahren, die beste Evidenz hat diese Single-Pulse-Magnetstimulation. Da kauft man sich so ein portables Gerät und kann dann, wenn man eine Migräne-Aura hat, während dieser Aura-Phase da einmal drauf schocken und diese Spreading-Depolarization unterbrechen und dann tritt der Kopfschmerz kaum auf. Allerdings muss man eben dieses Gerät dann gekauft haben. Evidenz gibt es da eigentlich nur bei der Migräne mit Aura. Und dann gibt es diese Direct Current Stimulation, die auch aus der Psychiatrie kommt, wo wir auch mit der Uni Zürich, wo ich auch in einem Studienprotokoll involviert bin, wo wir das bei chronischer Migräne auch untersuchen. Das sind jetzt diese Vagusnervgeräte. Das eine ist so ein Gamma-Core-Gerät, das wurde beim Cluster-Kopfschmerz untersucht. Und bei der chronischen Migräne Evidenz, muss man sagen, insgesamt bescheiden, wobei man sagen muss, die Schwierigkeit bei sowas ist immer, wie studiert man das eigentlich? Weil man kann es schlecht verblinden. Es ist so, es werden dann meistens Schemstimulationsverfahren entwickelt, aber die Patienten, also es ist nicht ganz sicher, ob das wirklich gut zu verblinden geht. Das scheint zum Teil unmöglich zu sein. Das andere ist dieses NEMOS-Gerät von Cerebomed, ein Gerät, das man auch kaufen kann und das bei der chronischen Migräne untersucht wurde. Da zeige ich nur eine Arbeit von Andreas Straube aus München, wo man gefunden hat, dass eben diese 1-Hertz-Stimulation besser ist als die 25-Hertz. Bemerkenswert an der Studie war, dass jene Studienparameter, die eigentlich als placeboarm gedacht waren, dann letztlich wirksamer waren. Aber da muss man aufgeschlossen sein und weitere Daten abwarten. Es sind keine schwerwiegenden Nebenwirkungen aufgetreten. Kurz nur möchte ich auf den Clusterkopfschmerz zu sprechen kommen. Die Symptome kennen Sie. Das ist ein Schmerz, der extrem stark ist, einseitig. Trigeminoautonome Begleitsymptome hat Augentränen, Augenrötung, Chemosis, Ptose, Stirnrötung, mitunter Nase laufen. Dauert relativ kurz und ist sehr, sehr heftig, geht mit einer Bewegungsunruhe einher. Hier auch ein Bild aus einem Buch von Mumenthaler, wo dann auch seine Ptose sein kann, sein Horner-Syndrom, ein leichtes, mit Miosis auch. Da gibt es eine Neuigkeit insofern, dass das diese Ganglion-Sphenopalatinum-Stimulation angeboten werden kann. Da wird ein Stimulator in die Fossa pterygopalatina implantiert. Und hier kann der Patient selbst mit einer Fernbedienung die Stimulation starten. Es gibt die Möglichkeit, das prophylaktisch einzusetzen, aber auch zur Attackentherapie. Es ist beides wirksam. Die Studie, die da gemacht wurde, ist relativ gut, die das randomisiert gemacht haben in einem Crossover-Design, wo die Patienten ihre eigenen Kontrollen waren. Es gibt da auch Langzeitdaten dazu. Ein Thema kann sein, dass Clusterkopfschmerzattacken die Richtung oder die Seite wechseln könnten. In dem Fall ist vereinzelt publiziert worden, dass bilateral stimuliert wurde. Nun, ich hoffe, ich konnte Ihnen aufzeigen, dass pathophysiologisches Interesse manchmal, jahrzehntelanges pathophysiologisches Interesse manchmal wirklich neue Therapien hervorbringen kann. Ich konnte auch eine Lanze brechen, hoffentlich für die Bildgebung, mit der ich mich jetzt seit langem beschäftige und wollte Ihnen aufzeigen, dass das CGRP ein wichtiges Target sein wird in Zukunft. Danke.